Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Alkohol gibt es hier an unserer Bar nicht, dafür aber wirklich gute Gespräche. Heute treffe ich Oliver Kuletzki, seines Zeichens DJ und Produzent von elektronischer Tanzmusik, wie es so schön heißt. Ich habe mit ihm über Nerdsein, Mobbing und mangelndes Selbstbewusstsein gesprochen und auch darüber, wie ihm das Musikmachen und Sport geholfen haben. Und er hat echt eine Menge dazu zu sagen. Also, hört selbst. Schön, dass du da bist.
Hallo Markus.
Wir werden uns jetzt im Großen und Ganzen über ein Thema unterhalten, das dir quasi auf dem Leib geschneidert ist, dass du vorlebst auf eine Art und Weise. Ich würde es mal so umreißen, vom Nerd zum Popstar.
Sehr schön.
Also ich meine so, aktueller Aufhänger ist natürlich deine neue Platte und vor allen Dingen das Cover deiner neuen Platte.
Ja,
man sieht dich da im zarten Alter von
13
Jahren. Ja, genau. Da sahen wir uns übrigens sehr, sehr ähnlich.
Tatsächlich?
Ja. Beknackte Brille, angedeuteter Mittelscheitel und was man jetzt auf dem Cover nicht so sieht, was aber vermutlich genauso wie bei mir vorhanden war, Hautunreinheiten aller Art. Ja.
Extremsten Form.
Ja. Das heißt, wenn man so um die Ecke kommt in der Schule, dann fliegen einem die Frauenherzen nicht zu und die Jungs finden einen auch nicht mega cool.
Negativ, genau. So war es bei mir. Also bei mir war es auch noch so, dass ich eine Zahnspange hatte. Also auch richtig, hatte 10 Jahre so eine Lose zum Rausnehmen, hatte 2 Jahre eine feste und von diesen 2 Jahren hatte ich auch noch ein Jahr so eine Art,
oh, so ein Gestell.
Das ist so ein Gestell, wo man das so hinten befestigen musste. Also man hat schon von Weitem gesehen, dass da ein ziemlicher Freak um die Ecke kommt. Und ich habe gestottert, ganz schlimm. Ich musste so Sprachunterricht nehmen. Also es kam bei mir von mehreren Seiten. Es war so ein richtiger Nerd, wo man eindeutig erkennen konnte, dass der hier und da ein paar Makel hatte und nicht von dem lieben Gott geküsst oder bevorteilt wurde.
Wow, da kam es aber bei dir noch eine ganze Ecke dicker als bei mir.
Wahrscheinlich, ja.
Spange hatte ich ja nun keine und gestottert habe ich auch nicht. Was waren denn so die schlimmsten Titulierungen / also Pseudokosenamen, die man dir so gegeben hat?
Ach so, naja gut, das Auffälligste war ja erstmal, dass ich so total dünn und groß war. Das heißt, da waren sowas wie Spargeltarzan oder Bohnenstange, das waren so die Standards, mit denen ich mich schon in der Grundschule anfreunden musste und das ging eigentlich meine ganze Schulzeit so weiter. Da gewöhnt man sich irgendwann dran, als dann so richtig die Jahre waren, wo man wirklich von Mobbing sprechen konnte, wo es richtig extrem war. Ach, weiß ich auch nicht, da gab es so einiges. Alma, ich weiß auch nicht warum. Aber mein Alma, ich weiß auch nicht warum, alle haben mich Alma genannt. Ich weiß auch gar nicht, was so ein Alma so schlimm ist. Aber auf jeden Fall in der schlimmsten Zeit war mein Hänselname war Alma. Alle haben mich Alma genannt. Alma war das arme Würstchen in der Klasse.
Das heißt, du warst, wenn du jetzt konkret von Mobbing sprichst, auch wirklich so offensiv ausgegrenzt.
Ja, total, genau. Also das ging auf dem Gymnasium los, in Braunschweig, wo ich war, siebte, achte Klasse. Und ja, mit allem drum und dran, genau. Ich war der, auf dem sich irgendwie die schlechte Laune der Kameraden entladen hat. Und das ging los von erstmal morgens den Mülleimer über dem Kopf, wenn man in die Klasse betreten hat, oder so mit Papierkügelchen abgeworfen und sonst halt einfach nur so verbal fertig gemacht. Und das war schon nicht schön. Und das hat dazu tatsächlich geführt, dass ich die Schule wechseln musste, weil es so krass war. Mhm. Also ich musste dann vom Gymnasium weil auch meine Noten darunter gelitten haben, bin ich dann vom Gymnasium auf eine Realschule gewechselt. Und da dachte ich, okay, so Olli, jetzt hast du es geschafft. Aber dann wurde es so richtig krass, weil dann kam ich halt als Gymnasiast in die Realschule. Auf der Realschule war auch keine schöne Realschule. Ich kam in eine Klasse, wo so ein Drittel Ausländer, ein Drittel Rechtsradikale und das andere Drittel war so Punks. War eine total krass gemischte Klasse. Und da kam ich dann halt als Gymnasiast rein. Und da war es dann noch mal schlimmer, noch mal ein ganzes Jahr. Also da war ich dann neu in der Klasse und da haben sich dann alle drei Parteien auf mich gestürzt. Und das Jahr, das Jahr war nicht schön. Das Jahr war richtig schlimm.
Jetzt ist ja Mobbing in Schulen und Kindern und Jugendlichen seit ein paar Jahren Gott sei Dank ein Thema, das auch mal öffentlich diskutiert wird. Mhm. Es ist so ein neues Bewusstsein dafür da. Zu der Zeit, als du in dem Alter warst und in der Schule warst, glaube ich, war das noch nicht so verbreitet.
Nee.
Wie haben da die Lehrer drauf reagiert?
Also, das Gymnasium war total konservativ. Die haben sich da gar nicht so drum gekümmert. Also habe ich das Gefühl gehabt, auf der Realschule war es so, dass die so überfordert waren mit diesen Extremen in der Klasse. Und es hat da auch keiner Bock irgendwie zu lernen gehabt. Und es war ganz allgemein schlimm, dass das nicht thematisiert wurde. Und aber was auch halt so war, ich war halt ich war so schüchtern, ich war ganz anders als heute, ich war total schüchtern, hatte kein Selbstbewusstsein, ich habe keinen Ton von mir aus herausgebracht. Das heißt, ich wurde selber auch nicht aktiv und bin irgendwo hingegangen, habe gesagt, diese Missstände herrschen hier in der Klasse. Und von daher, nee, ich habe das dann immer eher runtergeschluckt und habe, Gott sei Dank, Zuflucht in der Musik gesucht und gefunden und habe einfach wie ein Wahnsinniger Musik gemacht, immer wenn ich aus der Schule kam, Musik und habe mich ja so dahin geflüchtet.
Wann hat denn das aufgehört?
Das hat unglaublich lange gedauert. Vielleicht bin ich auch so ein Typ dafür. Das Ding ist, nach der Realschule habe ich Bankkaufmann gelernt. Und in diesem Bankkaufmann-Ding war ich halt sofort wieder der Außenseiter, weil ich immer noch so ein bisschen freaky aussah und weil man mich einfach in einen Anzug gesteckt hat, ohne dass ich da so richtig rein wollte. Und da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Das heißt, in dieser Bankausbildung war ich auch immer noch so ein bisschen, nicht Mittelpunkt der Gruppe, sondern auch immer noch so ein bisschen abseits. Nee, aufgehört hat das eigentlich, als ich mich selbst verändert habe. Also muss man auch sagen, dass nicht, dass man mir selbst die Schuld geben kann, weil ich war, wie ich war. Meine Eltern hätten mir vielleicht einfach mehr Selbstbewusstsein in ihrer Erziehung mit auf den Weg geben können. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber ich hatte halt kein Selbstbewusstsein. Und das war auch während der Bankkaufmann-Ausbildung noch so. Und eigentlich erst, als ich dann persönliche Erfolge gefeiert habe, wie zum Beispiel... Mit dem Stottern habe ich zum Beispiel aufgehört, als mein Sprachlehrer zu mir gesagt hat, nachdem ich da schon Monate Sprachunterricht hatte, hat mein Sprachlehrer zu mir gesagt, du stotterst nur, weil du schneller denken kannst als andere Menschen und deswegen kannst du nicht so schnell sprechen. Mhm. Und mit dem Satz und mit diesem Spritzer Selbstvertrauen, den er mir da gegeben hat, weil er ja letztendlich gesagt hat, ich kann schneller denken, habe ich sofort nicht mehr gestottert. Ab dem Moment. Also Stottern war dann weg. Einfach nur, weil ich verinnerlicht hatte, okay, vielleicht stottere ich ja, weil ich was besser kann als andere. Und das war so ein Punkt. Es gibt halt so Schlüsselszenen in meinem Leben. Oder zum Beispiel, als ich die Bankkaufmann-Ausbildung geschafft habe, was auch keiner so richtig wirklich noch von mir geglaubt hat, dass ich die abschließen kann und die Prüfung bestehe. Das hat mir auch sehr viel Selbstbewusstsein verschafft. Und es kam dann eher von mir aus mir heraus, dass umso mehr ich irgendwie dann erreicht habe, umso selbstbewusster wurde ich und umso mehr konnte ich mich auch in die Gesellschaft oder in Freundeskreise einfügen.
Du hast gesagt, so dass dir die Musik auch in der schwierigen Zeit schon sehr geholfen hat. Was genau konntest du denn mit Musik kompensieren?
Naja, auf jeden Fall, wenn... Also ich bin jetzt gar nicht so ein Typ der Aggression. Ich bin eigentlich ein voll Mensch ohne Aggression. Also vielleicht habe ich schon viel drin, aber ich lasse sie nicht so raus. Und das will ich auch nicht. Und damals war schon so, dass ich mich oft geärgert habe über meine Mitschüler und gedacht habe, okay, wow, das ist doch ungerecht, was tun die mir an? Konnte das aber nicht nach außen tragen. Und das konnte ich einfach dann abends oder nachts, wenn ich vorm Computer saß, dann hat mich das einfach wieder runtergefahren. Dann konnte ich Musik machen, konnte kreativ sein und dann habe ich alles um mich herum vergessen und habe mich auf meine Songs konzentriert und auf meine Lieder, die ich geschrieben habe und konnte da total abschalten und war dann am nächsten Tag, wenn es wieder wieder zur Schule ging, war ich halt wieder auf einem normalen Null-Level irgendwie und konnte dann normal weitermachen, anstatt dass, wenn ich jetzt gar nichts gehabt hätte und ich hätte dann immer noch weiter drüber nachgedacht und wäre dann so aufgeladen, nächsten Tag wieder zur Schule gegangen, hätte das vielleicht noch böser enden können. Aber so hat mich das total abgelenkt und ja, so habe ich das kompensiert auf diese Weise.
Und dann während deiner Lehre, war dir da auch schon klar, dass es nicht dein Ding sein würde und dass alles darauf hinausläuft, dass du tatsächlich Musiker wirst und damit dein Geld verdienst?
Nee, um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen, das werde ich mir niemals zutrauen. Das habe ich nie gedacht. Das habe ich bis vor 10 Jahren nicht gedacht. Nee, ich dachte immer nur Musik. Musik ist dein Hobby und du machst das, du kannst das auch ganz gut, aber das wird niemals reichen, dass du damit Geld verdienst oder so. So gut bist du nicht. Das habe ich mir immer gedacht. Mach das irgendwie nebenbei und dann hast du deinen Spaß, aber dass du mit Geld verdienen wirst, dafür bist du nicht gut genug. So habe ich eher gedacht. Die Bankkaufmann-Ausbildung habe ich dann zu Ende gemacht und Musik habe ich aber weiter immer noch nebenbei gemacht. Aber ich war froh, dass sie zu Ende war und dann habe ich in einem Klamottengeschäft als Verkäufer angefangen zu arbeiten und da habe ich mich hochgearbeitet vom Lagerarbeiter zum Verkäufer und dann zum Filialleiter und das hat mir auch einen sehr großen Selbstbewusstseinsschub gebracht, dass ich dann auf einmal da meine 10 Angestellten hatte und ich war verantwortlich für die Filiale. Wir haben so Skatewear, so Baggies und Skaterschuhe verkauft und da habe ich auch so einen Sprung nach vorne gemacht und nebenbei immer Musik gemacht, aber Musik immer nur so eher als Hobby, weil ich einfach nicht den Glauben an mich selbst hatte, dass das so gut ist, was ich da mache, dass das wirklich mal was Ernstes mit Geld verdienen werden könnte.
Kannst du dich daran erinnern, an das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, dieses Mädchen da, die ich auch ganz cool finde, findet mich heiß?
Wann ich das Gefühl hatte?
Ja.
Naja, das war, bei mir eine Katastrophe, ne? Das war echt eine Katastrophe, weil dadurch, dass mir diese ganzen Komplexe bewusst, also mir war ja das alles bewusst, ich habe mich auch im Spiegel gesehen und ich habe mir immer selber gesagt, okay, Olli, du kannst nichts dafür, du siehst einfach scheiße aus, finde ich damit ab. Und auch nicht geglaubt, dass sich das irgendwann ändern wird, sondern dass ich immer so aussehen werde und immer ein Außenseiter sein werde. Deswegen war es mit Frauen ganz schlimm. Ich habe mich ewig gebraucht. Ich war auch eben ein Spätzünder natürlich mit allen Sachen und habe ewig gebraucht, um Mädchen kennenzulernen, weil ich natürlich auch nicht das Selbstbewusstsein hatte, irgendeine anzusprechen oder so. Und bis ich meine erste Freundin, so richtig Freundin hatte, hat es echt gedauert, bis ich 19 war. Und das war aber wieder so ein Schlüsselmoment.
Hättest du sowas wie eine Lebenshilfe oder einen Rat für Leute, denen es jetzt mit 13, 14, 15 ähnlich geht wie dir damals, wie sie damit umgehen sollen?
Ich glaube auf jeden Fall, Kommunikation ist alles. Das habe ich vielleicht nicht damals optimal gemacht, beziehungsweise ich war auch nicht in der Lage. Aber da muss man vielleicht auch mal über seinen Schatten springen und dann auch wenn das jetzt so ein bisschen doof klingt, aber dann wirklich auch mit den Leuten, die einem das antun, auch einfach mal fragen. Ey, sag mal, warum machst du denn das jetzt? Oder bei mir hat das sogar ganz am Ende von dieser Realschule, habe ich dann auch ein bisschen Mut entwickelt und habe damit auch angefangen. Und am Ende habe ich sogar dem einen oder anderen, der mich eigentlich gemobbt hat, dem habe ich dann Nachhilfeunterricht gegeben, tatsächlich. Weil die halt natürlich gecheckt haben, okay, auf der Realschule war ich dann total gut in der Schule, weil das auch dann eine Ecke leichter war als auf Gymnasium, hatte voll die guten Noten. Und ich habe da auch versucht, dann mit den einen oder anderen zu sprechen. Und das hat dann schon ein bisschen was gebracht. Und den habe ich dann auch nach der Schule ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben, was natürlich dann zum viel besseren Verhältnis geführt hat. Also Kommunikation mit den Leuten, die das betrifft, die das machen, einfach mal hingehen und sagen, ey Mann, ich bin doch gar nicht so verkehrt. Oder warum tust du mir das an? Ich bin auch ein ganz normaler Typ wie du. Ich glaube, ganz wichtig für so eine Menschen ist, dass sie in Sportvereinen sind. Von Sportvereinen halte ich immer noch ganz viel. Das, ich war damals auch im Tischtennisverein. Das hat mir geholfen und da war man unter Gleichgesinnten und da ging es dann auch nicht wie in so einer Klassendynamik, ging es auch nicht so um Hierarchien, sondern da haben alle Tischtennis gespielt und man hat Wettkämpfe gegen andere Städte geführt und da ging es nicht um Äußerlichkeiten, sondern da ging es darum, wer am besten Tischtennis spielt. Ich glaube, so Sportvereine sind eine gute Sache und ansonsten auf jeden Fall mit den Eltern und mit den Lehrern sprechen, wenn es dann nicht anders hilft. Auf jeden Fall sprechen, das denke ich, anstatt alles in sich reinfressen. Okay, klar, ich hatte die Musik und die hat mir geholfen, aber ganz ehrlich, wenn man spricht, kann man da auch Lösungen für Probleme finden.
Damit dann jeder möglichst schnell sagen kann, I am okay.
Yes.
Yes.
Alter Schwede, vom Nerd zum Megastar. So kann's laufen. Das Leben hält eine Menge Überraschungen parat. Und das ist ein gutes Stichwort, um euch etwas über das Angebot von Freunde fürs Leben zu erzählen. Wir klären über Depressionen und Suizid, also Selbstmord, auf und geben euch Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um einen Freund oder eine Freundin macht. Startet am besten auf unserer Website unter frnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch auf über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv, wo wir schon über 250 Filme veröffentlicht haben. Da gibt es auch die Bartalk-Serie, wo ihr das Video von dem heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt. Und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar ebenfalls getroffen habe. So. Jetzt geht's weiter mit unserem Podcast und Oliver habe ich natürlich auch nach seinem Wissen über Depression und Suizid befragt.
Gleich zum Eingang stelle ich dir eine Frage, bei der du einfach mal so schätzen musst. Was glaubst du denn, wie viele Menschen im Jahr in Deutschland durch Suizid sterben?
In Deutschland?
Mhm.
Um 2000?
Sind ein paar mehr. Sind tatsächlich so um die 10.000. Das heißt, es sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Drogen und AIDS zusammen.
Wahnsinn.
Überrascht dich die Zahl offenbar?
Ja, total. Also jetzt zu schätzen ist es immer schwer, aber was du halt gerade gesagt hast, das ist durch mehr als durch Verkehrstote. Mhm. Verrückt.
Glaubst du, dass naja, auch durch deine eigene Biografie, dass Leute das immer auch als Hilferuf absenden, wenn sie sagen, so ich habe keine Lust mehr, ich nehme mir das Leben.
Also ich glaube schon. Also ich glaube, ich kenne mich natürlich nicht aus, aber ich glaube, es sind die wenigsten Fälle, wo einer ganz für sich ist und auch keinem Bescheid sagt. Also wie ich mir das vorstellen kann, ist schon die meisten, dass es da so Warnungen gibt oder dass die Leute auf sich aufmerksam machen. Wenn nicht aktiv, kann man das ja auch oft, glaube ich, erkennen an Leuten, dass es denen schlecht geht und dass man sich Sorgen machen muss, dass der oder die so depressiv ist, dass er sich vielleicht was antun könnte. Gerne macht das bestimmt niemand. Das macht man ja nur aus Verzweiflung oder aufgrund von Problemen. Und viele schreiben dann, oft sieht man es ja dann auch an vom Abschiedsbrief oder so, dass es dann wirklich so war.
Hättest du für dich, wenn du in so eine Situation geraten würdest, überhaupt eine Handhabe, eine Idee, wie du damit umgehen würdest?
Wenn ich selber gefährdet wäre?
Nee, wenn oder? Wenn du jemanden jetzt kennen würdest, der gefährdet wäre.
Was ich dann machen würde?
Ja.
Ich würde, glaube ich, versuchen, mit der Person irgendwie direkt zu sprechen. Würde ihn fragen, warum es ihm so schlecht geht, was die Ursachen dafür sind, vielleicht Lösungswege aus der Lage zu überlegen oder zu erarbeiten, wenn das denn möglich ist, aber irgendwo muss man ja ansetzen. Also bevor, ich würde auch nicht sofort irgendwie an die Eltern oder an, vielleicht hat es eine Freundin, ist vielleicht noch ein guter Weg, dass man darüber, aber ich würde die Eigeninitiative ergreifen und würde versuchen, mit der Person direkt zu sprechen und ihr in Gesprächen versuchen zu helfen. Und wenn ich dann nicht, wenn ich dann wirklich merken würde, dass ich nicht weiterkomme, was wahrscheinlich ziemlich hart für mich wäre, aber dann würde ich mich im nächsten Schritt an die Eltern, noch engere Freunde oder Freundinnen oder halt dann an eine Einrichtung wenden.
Hat deine Frau dir schon aus ihrem beruflichen Alltag Dinge erzählt, die sie sehr beschäftigt haben, die so in die Richtung gehen?
Das nicht ihr Spezialgebiet. Die hat natürlich schon viel zu tun mit Leuten, die Probleme haben. Auch oft Leute, die depressiv sind. Und naja, die machen ja da letztendlich auch nichts anderes. Da unterhält man sich dann auch, da wird auch aufgearbeitet, wird aus dem vergangenen Leben erzählt, wird versucht zu reflektieren, okay, wo liegen die Ursachen, was hat damals dazu geführt, dass Sachen heute so sind. Und ich habe eine unglaublich positive Sicht. Also ich war vorher so mit Psychiater und war ich eher kritisch. Ich war immer so der Meinung, ach, das schafft man irgendwie alles selbst, aber meine unglaublich positive Entwicklung durch meine Frau gewonnen auf das Berufsbild, dass die doch einem helfen können und dass es doch Sinn macht, sich an jemand Neutrales zu wenden, weil der es auch aus einem guten Blickwinkel betrachten kann und dann auf eine ganz andere Art und Weise helfen kann.
Wie wichtig findest du in dem Zusammenhang dann ganz generell Informationen, an die man auch gut rankommt?
Ja, super wichtig. Super wichtig. Es wird ja anscheinend von den Medien nicht so viel darüber berichtet. Irgendwie im Fernsehen schon gar nicht. In der Presse liest man auch nicht so viel darüber. Ab und zu taucht das Thema am Rande auf. Aber ich glaube, da ist noch einiges Arbeit zu leisten an Aufklärung.
Dann vielen Dank, dass du dich da jetzt auch zur Verfügung stellst, weil einfach das darüber sprechen und der Umstand, dass du dir darüber Gedanken machst, das ist ja, soll ja auch schon Ansporn sein für Leute, das eben so zu tun.
Na klar, sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja, man kann es nicht oft genug sagen, über das Thema Reden und Aufklärung sind essentiell. Deshalb gibt es übrigens auch noch einen anderen Podcast von Freunde fürs Leben, nämlich Kopfsalat. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen dort mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein. Sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast. Vorher machen wir aber mit Oliver noch unser kleines Assoziationsspiel. Los geht's.
Du kriegst Begriffe, sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Gleich der erste. Glück.
Es braucht man ab und zu. Hab ich, glaube ich, gehabt. Ist echt eine tolle Sache, so Glück.
Weinen.
Tun auch Männer. Ist ganz wichtig, dass man das ab und zu macht.
Liebeskummer.
Habe ich in meinem Leben des Öfteren mal gehabt, auch schon ganz, ganz, ganz schlimmen Liebeskummer, ging aber irgendwie dann doch wieder weiter.
Freunde fürs Leben?
Gute Einrichtung braucht man heutzutage mehr denn je.
Geld?
Habe ich mein Leben lang nie gehabt. Inzwischen kann ich Gott sei Dank von der Musik leben. Gibt einem viele Freiheiten, ist aber nicht das Wichtigste im Leben.
Zeit?
Ist tatsächlich noch wichtiger als Geld. Habe ich in meinem Leben früher ganz viel gehabt und habe ich jetzt nicht mehr so viel, weil ich so viel zu tun habe. Zeit ist was unglaublich Kostbares, das merke ich jetzt in den letzten Jahren total. Dadurch, dass ich so viel zu tun habe, muss ich gucken, dass ich damit gut umgehe. Ich bin jetzt verheiratet seit 2 Jahren, habe einen Hund und merke jetzt immer wieder, dass man das genau ähnlich wie eigentlich Geld, dass man das irgendwie aufteilen muss, dass alle glücklich sind, dass meine Firma ein Stück Zeit abbekommt, dass, aber auch vor allem natürlich die Familie, Verwandte, man muss Freundschaften pflegen, Zeit passen, ein kostbares Gut, was man gut und fair aufteilen sollte.
Authentizität?
Muss man heutzutage tatsächlich unterscheiden. Nachdem die Musik- und Fernsehindustrie ja spitz bekommen hat, dass Authentizität der Schlüssel zu manchem kommerziellen Erfolg ist, setzen ja diese ganzen DSDS und anderen Formate, erzeugen so eine, wollen so eine gekünstelte Authentizität erzeugen, um das Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen. Das ist sehr schade. Ich war einfach immer nur der, der ich war und der ich heute nur bin. Das, ich brauche da nichts vorzuspielen. Und ja, das ist eine unglaublich wichtige Sache. Und gerade heute, wo die Werbung einem so viel vorgaukelt, ist das halt umso wichtiger.
Schönster Moment meines Lebens?
Oh, ist echt schwer zu sagen. Da gab es noch einige. Also, es gibt natürlich nur den einen schönsten. Also, naja, auf jeden Fall, als ich geheiratet habe oder als ich meine Frau kennengelernt habe, das waren schöne Momente. Es gab einen Moment, wo mein Vater zum ersten Mal gesagt hat, dass er stolz auf mich war. Das hat sich ziemlich eingebrannt in meine Lebensgeschichte. Das für mich persönlich, wenn ich rückblicke, ist das wahrscheinlich der schönste Moment in meinem Leben. Ja.
Wie alt warst du da?
Da war ich, 20 Jahre und das war, als ich meine Bankkaufmann-Ausbildung bestanden habe.
Oh, also ein bisschen Zeit gelassen und auch einen krassen Moment dafür ausgesucht.
Aber immerhin, er hat es gesagt.
Ja, yeah, thanks. Alkohol und Drogen?
Ich trinke ganz gerne Alkohol. Ich bin ja eh ein Typ, der auch gern ausgeht. Schon immer. Ich bin immer, schon bevor ich als berühmter DJ wurde, bin ich immer schon gerne ausgegangen. Naja, ich glaube, Alkohol und Drogen, solange man das nicht übertreibt, ne? Es ist so wie mit allen Sachen, die Dosis ist das Maß aller Dinge. Und die jungen Leute müssen gucken, was sie machen. Aber ich bin immer der Meinung, so man, solange man alles in Maßen macht, ist alles okay.
Rettungsring?
Meine Frau.
Und, nicht weit davon entfernt, bei der Antwort, Gefühle.
Gefühle sind wichtig. Ich drücke schon mein Leben lang meine Gefühle durch Musik aus. Ich habe so ein bisschen aus meiner Familie, meinem Vater, dass man nicht so richtig gut über Gefühle sprechen kann. Das hat sich ein bisschen gebessert, auch dadurch, dass ich meine Frau, die ja Psychologin ist, kennengelernt habe. Und die hat mir da auch ein bisschen geholfen. Und deswegen kann ich inzwischen auch ganz gerne mal über Gefühle sprechen.
Ja, über Gefühle sprechen, gar nicht so leicht. Tut aber saugut. Und das war's dann auch schon mit der zweiten Folge von Bar Talk. Dieses Mal mit Oliver Kolecki. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svensson Suite. Redaktion Diana Doku und Sven Häusler. Und mein Name ist Markus Kafka.